Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Legrand. Mach dein Zuhause smarter mit Legrand. Entdecke die neuen Schalterserien Ceano with NetAtmo für den Innenbereich sowie Plexo New with NetAtmo für Feucht- und Außenbereiche. Dank Zigbee 3.0 sind keine zusätzlichen Kabel nötig. Ideal für Renovierungen und Neubauten. Ein Knopfdruck und das Licht geht aus, die Rollläden fahren herunter und die Heizung wird reduziert. Zusätzlich hat Ceano vernetzbare Komponenten des MyHome-Systems im Portfolio, in welches die Bitticino-Sprechanlagen integriert werden können. Für mehr Informationen besuche jetzt legrand-germany auf Instagram.
London, Juli 1865. Sophia Bishop wird sich eine neue Stelle suchen müssen, nun, da ihr Dienstherr tot ist. Nicht, dass sie Dr. James Barry besonders nachtrauern würde. Ein schwieriger Mann, mal jähzornig, mal dumpf vor sich hinbrütend, immer kompliziert. Wenn sie nur an seine Essensgewohnheiten denkt. Die detaillierten Anweisungen für den Einkauf auf dem Markt. Nur das frischeste Obst und Gemüse, kein Fleisch, kein Fisch, kein Ale, kein Wein. Ein Wunder, dass er bei so einer Ernährung überhaupt so lange gelebt hat. Überhaupt ein komischer Mann. Aber das gesteht sie ihm zu, er hat sie immer fair behandelt. Da hat sie schon ganz andere erlebt. Und sie mochte seine Geschichten. Manchmal kam er herein, wenn sie das Zimmer putzte. Manchmal bedeutete er ihr, sich zu setzen, wenn sie eigentlich nur das Essen abräumen wollte. Und dann erzählte er ihr von seiner Zeit als Arzt in der Armee. Erzählte von Afrika, von der Südsee und vom Mittelmeer. Von Orten, die sie nie sehen wird, an die sie sich aber so gern träumt. Orte ohne kalte Winter, ohne graue Nebeltage oder klebrige, stinkende Londoner Sommer wie diesen. Heute wird sie ihm einen letzten Dienst erweisen. Sie stellt den Kupferkessel mit heißem Wasser auf den Nachttisch. Dr. McKinnon, der Hausarzt, hat ihr aufgetragen, den Leichnam in das Bettlaken zu wickeln und es dabei zu belassen. Es ist Dr. Barrys ausdrücklicher Wunsch, in seinen Laken bestattet zu werden und dass sein Leichnam nach dem Tode nicht begutachtet werde, hat er gesagt. Sei es, wie es sei. Sie hat keineswegs vor, seinen Leichnam zu begutachten, aber waschen wird sie ihn und ein wenig herrichten, das ist sie ihm schuldig. Und dann mag er in seinen Laken in die Erde fahren, wie er es gewünscht hat. Sie kämmt Barry die rötlichen Haare aus der Stirn und wäscht das eingefallene und doch seltsam glatte Gesicht, bevor sie es mit einem Tuch trocknet. Schon viel besser. Der Umgang mit Toten macht ihr nichts aus. Dies ist nicht die erste Anstellung, die auf diese Weise endet. Und Tote beißen nicht, wie ihre Mutter immer sagte. Vorsichtig öffnet sie die Bänder des Nachthemds, um die Brust des Toten zu waschen. Dann stutzt sie. Unmöglich. Im ersten Moment will sie das Hemd wieder verschließen, Kupferkessel und Lappen greifen, hinauslaufen und alles vergessen. Dann siegt die Neugier. Hastig öffnet sie das knielange Hemd auf ganzer Länge. Kein Zweifel. Vor ihr liegt die Leiche einer alten Frau.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, einem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, mit euch auf Zeitreise zu gehen. Wir besuchen Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben und die manchmal bis heute große Rätsel aufgeben. Und der Held oder die Heldin unserer heutigen Geschichte gehört ganz sicher in diese Kategorie. Gemeinsam mit unserem heutigen Gastexperten erzähle ich euch von James Barry, einem erfolgreichen Mediziner und Reformer, einem der ranghöchsten Militärärzte seiner Zeit, einem Unruhestifter, Frauenheld und Exzentriker. Einem Menschen, der über Jahrzehnte ein großes Geheimnis hütete, das erst nach seinem Tod gelüftet wurde und bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Dies ist die Geschichte eines Ausnahmemediziners, und sie beginnt mit einem kleinen Mädchen.
Hey,
Im Sommer 1789 ist Cork eine lebendige, aufstrebende Handels- und Hafenstadt im Süden Irlands. Der Fluss Lee teilt die Stadt in Nord und Süd, ergießt sich in den Loch Mahon und mündet in die Keltische See. Das Wasser glitzert in der Morgensonne, eine frische Brise weht den fauligen Gestank des Flusses davon, es duftet nach Meer und nach Butter. Die große Glocke der katholischen St. Mary's Church im Norden liefert sich einen Wettstreit mit den 8 hellen, beinahe scharf klingenden Glocken der St. Finbar's Cathedral im wohlhabenden protestantischen Süden. Männer in Gehröcken flanieren auf der Bishop Street, ziehen ihre modischen Reiterhüte vor Damen mit eingeschnürten Taillen und ausladenden Reifröcken. In Shandon, dem geschäftigen Herz der Stadt, rennen Kinder in zerlumpten Sachen zwischen den Pferdefuhrwerken herum, auf denen Bauern ihre Butter zur Butter Exchange of Cork bringen, einer der größten Buttermärkte und eine der ersten wahren Börsen der Welt. Und irgendwo in dieser aufstrebenden, quirligen, vom Fluss geteilten und vom Konflikt zwischen irischen Katholiken und britischen Protestanten zerrissenen Stadt hält Mary Ann Barclay ihr Neugeborenes zum ersten Mal im Arm. Ein Mädchen. Sie betrachtet es, erschöpft, aber voller Liebe und voller Sorge. Willkommen in der Welt, flüstert sie, auch wenn die Welt dich nicht willkommen heißt. Das Mädchen wird auf den Namen Margaret Ann Barclay getauft. Und auch wenn ich bei der Geburt natürlich nicht dabei war und nicht gehört habe, was die Mutter dem Baby zuflüsterte, Mary Ann hat Grund, sich Sorgen um Margaret zu machen. Vater Jeremiah ist Lebensmittelhändler und hat überdies eine gute Stelle in den Wiegehäusern am Kai. Einige Jahre nach Margarets Geburt gerät er jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und landet schließlich im Schuldnergefängnis von Cork. Nach der Freilassung, vermutlich um 1804 oder 1805, wirft er die Familie aus dem Haus. Mutter Mary Ann, Tochter Margaret, inzwischen 14 oder 15 Jahre alt, und Juliana, die viel jüngere Schwester Margarets, die zu dem Zeitpunkt noch ein Baby oder Kleinkind ist. Die einzige Hoffnung, um Elend und Hunger zu entgehen, ist ein Bruder der Mutter, der in London lebt und ein erfolgreicher und gefeierter Maler ist. Sein Name James Barry. Der Bruder und Onkel verweigert jegliche finanzielle Unterstützung. Aber er spricht mit einflussreichen Freunden über das Schicksal seiner Nichte Margaret. Der Arzt Dr. Edward Fryer und der im Londoner Exil lebende venezolanische Revolutionär General Francisco Miranda beginnen, sich um ihre Ausbildung zu kümmern. Offiziell soll das ungewöhnlich schlaue Mädchen Lehrerin oder Gouvernante werden und so einen bescheidenen Lebensunterhalt verdienen. Doch möglicherweise schmieden die Mutter, der Arzt und der Revolutionär schon zu diesem Zeitpunkt andere Pläne. James Barry, der Maler, stirbt Anfang 1806. Er hat kein Testament hinterlassen. Sein Nachlass wird aufgeteilt zwischen seiner Schwester Mary Ann, einem weiteren überlebenden Bruder und einem Fonds für Margarets Ausbildung. Sie ist klug, sie hat Geld und sie hat einflussreiche Freunde. Beste Voraussetzungen für Studium und Karriere. Wäre da nicht der dumme Umstand, dass sie eine junge Frau ist? Und das wäre ja noch schöner, wenn Frauen plötzlich studieren dürften. Dann, 1809, verschwindet die inzwischen 20-Jährige. Und in Edinburgh taucht ein Cousin der Verschwundenen auf, von dem bis zu diesem Zeitpunkt niemand gehört hat. Der junge Mann will sich an der Universität Edinburgh zum Studium der Medizin und Literatur einschreiben, wird jedoch zunächst abgelehnt. Er selbst behauptet, 16 Jahre alt zu sein, doch die Leitung der Fakultät bezichtigt ihn der Lüge. Klein und zart, wie er sei, könne er höchstens 12 oder 13 sein. Der Stimmbruch hat noch nicht eingesetzt und am Kinn ist nicht einmal der zarteste Flaum zu erkennen. Sie ahnen nicht, dass sie recht haben und gleichzeitig nicht falscher liegen könnten. Der junge Mann hat beim Alter gelogen, aber er ist nicht 4 Jahre jünger, als er behauptet, sondern 4 Jahre älter. Ein einflussreicher Freund des Jungen kann die Aufnahmekommission schließlich umstimmen und die Universität Edinburgh bekommt einen neuen Medizinstudenten. Sein Name? James Barry. Wir haben das Ende dieser Geschichte bereits gehört. Im Juli 1865, 56 Jahre nach der Immatrikulation eines jungen Mannes namens James Barry, entdeckt das Dienstmädchen Sophia Bishop, dass James Barry einen weiblichen Körper hat. Die Brüste und die Genitalien lassen keinen Zweifel aufkommen. Und da ist noch mehr. Sophia Bishop, so sagt sie später, entdeckt Schwangerschaftsstreifen, untrügliche Anzeichen dafür, dass diese Person ein Kind ausgetragen hat. Niemand sonst hat die entblößte Leiche gesehen. Niemand kann oder will ihre Behauptung bestätigen. Es gibt keine Untersuchung oder Obduktion. Und Barrys Arzt McKinnon hat im Totenschein als Geschlecht männlich vermerkt. Doch nach allem, was wir heute wissen, hat Sophia Bishop die Wahrheit gesagt.
Also, dass James Barry und Margaret Bulkley ein und dieselbe Person waren, das weiß man gesichert seitdem. Darin gibt es jedenfalls keinen vernünftigen Zweifel.
Dr. Richard Kühl ist Medizin- und Zeithistoriker an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Er befasst sich unter anderem mit der Geschichte der Sexualforschung. Er hat sich die Zeit genommen, mit uns über James Barry zu sprechen, beziehungsweise über Margaret Bulkley. Also über das Mädchen, das 1789 in Cork geboren wird. Beziehungsweise über den jungen Mann, der sich 1809 in Edinburgh für ein Medizinstudium einschreibt. Ja, über wen denn nun? Eine Erzählung geht so. Die junge Margaret Bulkley will Medizin studieren, was für Frauen zu jener Zeit vollkommen ausgeschlossen ist. Also verkleidet sie sich als Mann, nennt sich nach ihrem verstorbenen Onkel James Barry, erfüllt ihren Traum und hält die Täuschung ein Leben lang aufrecht. Eigentlich, so liest man gelegentlich, ist es anders geplant. Margaret Bulkley sollte zunächst in England als Mann studieren, während ihr Förderer, der Revolutionär General Miranda, an der Seite Simón Bolívars die Unabhängigkeit Venezuelas von der spanischen Herrschaft erkämpft. Das neue Venezuela sollte das fortschrittlichste Land der Welt werden. Margaret Bulkley müsste sich dort nicht verkleiden, sondern könnte als Ärztin praktizieren. Doch 1812 wird ihr Förderer Miranda von seinem Freund und Mitstreiter Bolívar verraten und an die spanischen Behörden übergeben. Er stirbt 4 Jahre später in Haft und Margaret Bulkley muss die Maskerade bis an ihr Lebensende aufrechterhalten. Aber möglicherweise ist diese Erzählung von der Frau, die sich Männerkleider anzieht, um studieren zu können, nicht korrekt.
Ungefähr 100 Jahre nach James Barry kommt in der Sexualwissenschaft zum ersten Mal die Beobachtung auf, am Beispiel von Transpersonen. Magnus Hirschfeld ist da in Europa eine ganz entscheidende Figur, die darauf aufmerksam machen, dass sich das Geschlecht nicht alleine durch den Körper, sondern auch durch die Seele eines Menschen entscheidend konstituiert.
Verkleidete Frau oder Transperson oder intersexuell, ein Mensch mit nicht-binärer Geschlechtsidentität?
Darüber liegen keinerlei explizite Ego-Zeugnisse vor. Man könnte sagen, keine Zeugnisse mit Ausnahme eines ganzen Lebens. Eines ganzen Lebens, das als Mann geführt worden war. Eines Mannes, der auch so wahrgenommen werden wollte, so angesprochen werden wollte und auch ganz entscheidend, glaube ich, so erinnert werden wollte. Das war offensichtlich mehr als eine Fassade, eine Täuschung, wie man das viele Jahrzehnte lang gelesen hat.
Mit Sicherheit werden wir es wohl nie wissen. Aber wie Richard Kühl gerade sagte, James Barry wollte, dass man sich an ihn als Mann erinnert, an ein ganzes Leben, das als Mann geführt wurde. Also respektieren wir das und erzählen von James Barry, einem Mann, der zufällig als Mädchen geboren wurde und dessen Leben ganz unabhängig vom Geschlecht äußerst bemerkenswert ist. In Edinburgh lebt der Student James Barry bei seiner Tante Mrs. Bulkley, die natürlich in Wirklichkeit seine Mutter ist. Er ist, das stellt sich schnell heraus, sehr begabt und wahnsinnig fleißig. Neben den Pflichtfächern Anatomie, Chirurgie, Chemie, Botanik, Pharmakologie und so weiter und so weiter, belegt er in den folgenden 3 Jahren Kurse in Hebammenkunde, Militärchirurgie, medizinischem Recht, Griechisch und Philosophie und nimmt zusätzlich private Stunden in Anatomie und Chirurgie. Er schreibt an den Londoner Anwalt Dr. Reardon, einen der ganz wenigen, die in den Identitätstausch eingeweiht sind. Ich habe alle Hände voll zu tun mit erfreulichen Geschäften und arbeite von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr am nächsten Tag. James Barrys Brief an den Anwalt Daniel Reedon ist ein wichtiges Puzzlestück in dieser Geschichte. Vergleiche mit Schriftproben von Margaret Bulkley ergeben, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Außerdem hat Reedon die Angewohnheit, auf allen Briefen den Namen des Absenders zu notieren. Reedon schreibt auf das gefaltete Deckblatt des Briefes den Namen Miss Bulkley. Der Brief stammt aus dem Jahr 1809, also aus der Zeit kurz nach dem Beginn des Studiums und dem Identitätswechsel. Vermutlich hat sich der Anwalt einfach noch nicht an den neuen Namen gewöhnt. Unter seinen Mitstudenten gilt Barry als seltsam. Man lacht über ihn wegen seiner hohen, schrillen Stimme, seiner kleinen, schmächtigen Statur. Man lacht vor allem hinter seinem Rücken. Trotz seiner Größe und seiner Stimme ist Barry selbstbewusst, streitlustig und geht keiner Konfrontation aus dem Weg. So wird zumindest der spätere James Barry beschrieben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich diese Eigenschaften während seines Studiums ausbilden oder verstärken. In einer Zeit also, in der er die neu angenommene gesellschaftliche Rolle eines Mannes ausfüllen und gegen alle Zweifel verteidigen muss. 1812, nur 3 Jahre nach Beginn des Studiums, schreibt Barry seine Abschlussarbeit über femorale Hernie, besser bekannt als Schenkelbruch. Hat nichts mit einem Bruch des Schenkelknochens zu tun, sondern ist mit dem Leistenbruch und Ähnlichem verwandt. Bei diesen Brüchen bzw. Hernien treten Bauchfell oder sogar Darmschlingen durch eine Schwachstelle oder eine Öffnung im Bauchwand oder Zwerchfell aus dem Bauchraum aus. Bei der Schenkelhernie drücken sie sich in den Oberschenkel. Barrys Arbeit liefert einen guten Überblick über den Wissensstand seiner Zeit, birgt aber keine neuen Erkenntnisse. Das wurde von den Studenten auch nicht erwartet. Ein interessantes Detail findet sich auf der Titelseite. Ein Zitat des griechischen Dramatikers Menander, der im 4. Jahrhundert vor Christus schrieb: Betrachte nicht meine Jugend, sondern überlege, ob ich die Weisheit eines Mannes zeige. Ein kleiner Seitenhieb. Denn wieder einmal hat ihm seine scheinbare Jugend Probleme bereitet. Ein befreundeter Earl weist die Fakultät darauf hin, dass es nirgendwo ein festgeschriebenes Mindestalter für die Prüfung gibt. Barry schließt das Studium ohne weitere Probleme ab. Im Oktober desselben Jahres geht Barry ans Guy's Hospital in Southwark, London. Seine Stellung dort nennt sich Pupil Dresser. Könnte man mit Schülerassistenz übersetzen. In medizinischen Zusammenhängen bezieht sich das englische Wort Dresser auf Assistenten, die vor allem für das Verbinden und Pflegen von Wunden zuständig sind. In heutigen Begriffen läge Barrys Stelle wohl irgendwo zwischen Medizinstudent im praktischen Jahr und Assistenzarzt. Doch schon im kommenden Jahr 1813 tritt James Barry in die Armee ein. Das klingt jetzt so einfach, aber dafür muss er eigentlich eine Musterung durchlaufen und die würde sein Geheimnis unweigerlich enthüllen. Offenbar reicht es allerdings bei angehenden Militärärzten, wenn sie sich selbst ihre gesundheitliche Eignung bescheinigen. Die kennen sich schließlich aus. Vielleicht wirkt die Idee, ausgerechnet zur Armee zu gehen, erst einmal seltsam, aber möglicherweise ist das schon immer Barrys großer Traum gewesen. Der Militärdienst bietet neben besten Karrieremöglichkeiten auch die Aussicht auf Abenteuer und eine Gelegenheit, die Welt zu sehen. Großbritannien ist das Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Irgendwo in seinen Kolonien von Kanada bis Australien ist es immer Tag. Barry wird anfangs im Royal Military Hospital in Plymouth eingesetzt und 1815 zum Assistenzarzt befördert, eine Stellung, die dem Rang eines Leutnants entspricht. Im nächsten Jahr folgt die Versetzung nach Cape Town, Kapstadt, und eine jahrzehntelange Reise beginnt.
Hallo, ich grätsche hier mal rein und dann geht's auch gleich weiter. Ich möchte mich nämlich nur kurz vorstellen. Ich bin Karin Seidler und ich arbeite hier im Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an unseren Podcasts mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns doch gerne, und zwar an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
1816, Cape Town, Hauptstadt der britischen Kapkolonie im heutigen Südafrika. Benannt nach dem Kap der Guten Hoffnung, dem Südzipfel Afrikas. Gegründet wurde die Kolonie von der Niederländischen Vereinigten Ostindischen Kompanie, VOC. Zwischen 1795 und 1806 kämpfen Niederländer, Franzosen und Briten um die Vorherrschaft am Kap, bis die Kolonie schließlich 1814 offiziell zum festen Bestandteil des britischen Kolonialreiches wird. Als James Barry 1816 in Cape Town eintrifft, leben etwa 60.000 Menschen in der Kapkolonie. Gut die Hälfte sind weiße Siedlerinnen und Siedler, vor allem niederländischstämmige Buren. Dazu kommen formell freie Afrikaner, unter anderem die Volksgruppen der Xhosa, der Khoikhoi und der Zulu, und tausende Sklaven, Arbeitskräfte und politisch Verbannte aus anderen Teilen Afrikas und aus Asien. Aufstände werden brutal niedergeschlagen. Erst 1812 endet der vierte Xhosa-Krieg, schon 1818 wird der fünfte beginnen. Cape Town selbst ist ein Schmelztiegel aus afrikanischen, niederländischen, britischen und asiatischen Einflüssen. Vielleicht kein schlechter Ort für einen etwas seltsamen, neugierigen, abenteuerlustigen, streitsüchtigen und in vieler Hinsicht unkonventionellen jungen Mann. Schon kurz nach seiner Ankunft findet Barry einen Freund. Nicht irgendwen, sondern den Gouverneur der Kapkolonie, Lieutenant General Lord Charles Henry Somerset. Dessen Tochter erkrankt schwer, wahrscheinlich an Typhus oder Ruhr. James Barry kann sie retten. Der dankbare Lord Somerset macht Barry zu seinem Hausarzt, nimmt ihn praktisch in die Familie auf und die beiden werden dicke Freunde. Und so eine Freundschaft ist natürlich auch sehr gut für die Karriere. Um eins klarzustellen, Barry ist schon zu diesem Zeitpunkt ein brillanter Arzt. Aber er ist auch eine schwierige Persönlichkeit und er hat viele schrecklich moderne Ideen, mit denen er sich im medizinischen und militärischen Establishment der Kolonie wenig Freunde macht. Aber ein guter Freund, der zufällig Gouverneur ist, reicht völlig.
Da wird er sehr schnell zum praktisch ranghöchsten Arzt und Mediziner und wird zuständig für alles, was mit den eigenen Truppen zu tun hat. Das heißt, er ist sehr schnell Teil der Funktionselite in einem umfassenderen Sinne. Das ist eine Zeit, in der der moderne Kolonialismus entsteht, basierend auf einem verwissenschaftlichen, in Gänsefüßchen, Rassegedanken.
Die Kolonialmächte sehen sich gern als überlegene Völker, die den als primitiv angesehenen Einheimischen Zivilisation, Ordnung und den einzig wahren Glauben bringen. Der Kolonialismus wird zur humanitären Aufgabe umgedeutet, zur edlen, heroischen Aufgabe, zur Bürde des weißen Mannes, wie es Rudyard Kipling, Autor des Dschungelbuches 1899, in einem Gedicht nennt. Es wäre zu einfach, das nur als billige Ausrede abzutun. Klar, das ist es natürlich auch. Aber man kann davon ausgehen, dass viele Weiße sich erfolgreich selbst einreden, Gutes zu tun, während sie Menschen unterdrücken und gnadenlos ausbeuten. James Barry ist einer dieser guten Kolonialherren, die von ihrer vermeintlich überlegenen kulturellen Position gütig auf die Afrikaner herabschauen. Barry bemüht sich aber auch aktiv, die Lebensbedingungen aller Bewohner der Kapkolonie unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und sozialem Status zu verbessern. Er erarbeitet sich schnell einen Ruf als Reformer bzw. als unerträglicher Besserwisser, der die gewohnte Ordnung durcheinanderbringt. Barry lässt die Sanitäranlagen von Krankenhäusern und Kasernen und die Frischwasserversorgung von Cape Town erneuern. Er kümmert sich um die einheimische Bevölkerung, um einfache Soldaten, Sklaven, Gefängnisinsassen, psychisch Kranke und Leprakranke, die isoliert und unter unsäglichen Bedingungen dahinsiechen. Er geht gegen Quacksalber vor, die vermeintliche Wundermedizin verkaufen, und führt an den Hospitälern strenge Hygieneprotokolle für Operationen ein. Barrys Aussehen und Auftreten tun ihr Übriges, um ihn zum Außenseiter zu machen. Er spaziert in seiner Paradeuniform durch Cape Town, komplett mit Dreispitz und Kavalleriesäbel und einem großen Sonnenschirm. Sein schwarzer Diener John und ein Pudel namens Psyche begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Auf Reisen kommt noch eine Ziege dazu, denn James Barry liebt frische Ziegenmilch und möchte nirgends darauf verzichten. Dafür trinkt er keinen Alkohol. Und er isst kein Fleisch. Kurz, er ist ein verschrobener, abstinenter Vegetarier, dazu rechthaberisch, aufbrausend und respektlos. Und ich möchte es mal so sagen, das klingt jetzt erstmal eher nicht nach dem Typen, den man unbedingt auf der Grillparty dabei haben will. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen haben allerdings ergeben, dass auch Vegetarier ganz nett und gesellig sein können und dass Partys insgesamt deutlich häufiger von Betrunkenen ruiniert werden als von Antialkoholikern. Ja, James Barry ist rechthaberisch und aufbrausend und unduldsam gegenüber Kollegen, die sich guten Argumenten verschließen. Und richtig wütend wird er, wenn jemand einen Witz über seine hohe Stimme, seine kleine Statur oder seine weiblichen Gesichtszüge macht.
Und dann wiederum hat er auf Bällen und anderen Anlässen, war er durchaus bekannt als so eine Art von, ja, man würde in späteren Jahrzehnten sagen, Womanizer. Er hatte immer die besten Partien sozusagen zum Tanz aufgefordert, erfolgreich aufgefordert. Und das ist ja doch mit einem gewissen Risiko verbunden, ein bisschen näher zu tanzen. Wenn man die Trans-Geschichte als Hintergrund berücksichtigt, da hatte James Barry offensichtlich Möglichkeiten gefunden, doch ein sehr offenes gesellschaftliches Leben zu führen.
Bei einer dieser Gelegenheiten gerät er mit einem gewissen Captain Abraham Josias Klute aneinander. Der ist not amused, als seine Frau mit Barry flirtet. Es kommt zum Streit zwischen den beiden Männern und schließlich stehen sie sich auf einem edlen Anwesen in einem Villenviertel Kapstadts mit Duellpistolen gegenüber. Beide treffen. Barry bekommt eine Kugel in den Oberschenkel, doch dafür schießt er seinem Gegenüber den Hut vom Kopf und wird unter Applaus zum Sieger des Duells erklärt. Selbst seine bittersten Feinde dürften von seinem nächsten Move beeindruckt gewesen sein. Barry lehnt jede ärztliche Hilfe ab und operiert sich die Kugel selbst aus dem Bein. Vermutlich fürchtet er die Entdeckung seines großen Geheimnisses. Überhaupt. Wie zum Teufel schafft er es, all die Jahre zu verbergen, dass er, mindestens anatomisch gesehen, kein Mann ist? Ihm kommt natürlich sehr zu Hilfe, dass Mode und Umgangsformen in dieser Zeit im Vergleich zu heute sehr prüde wirken. Es gibt wenig nackte Haut zu sehen. Niemand erwartet von ihm, in Shorts und Tanktop am Grill zu stehen. Männer der gehobenen Schichten tragen Hemden mit hohen Stehkragen, darüber Westen oder Gehröcke und zu formalen Anlässen einen langen taillierten Frack mit breiten Schultern. Diese Kleidung betont eine ideale männliche Figur, ermöglicht es aber auch, einen eher femininen Körper zu verstecken. Es gibt Berichte, nach denen Barrys Diener jeden Morgen 7 Handtücher bereitlegen muss, mit denen der Arzt seine Schultern polstert und die Brust abbindet. Das bleibt Spekulation, denn niemand beobachtet ihn je beim An- oder Entkleiden. Oder alle, die es tun, nehmen das Geheimnis mit ins Grab. Die Geschichte des Duells zwischen Barry und Klute hat noch eine kleine Pointe. Nachdem sich Barry und Klute gegenseitig beinahe totgeschossen hätten, kommt es, wie es kommen muss. Sie werden dicke Freunde. Männer, hör mir auf. Ich glaube, die Welt sähe ein ganzes Stück besser aus, wenn sie immer erst mal zusammen ein Bier oder eine Ziegenmilch trinken würden, bevor sie anfangen, aufeinander zu schießen. Juli 1824. James Barry ist mittlerweile Mitte 30 und liebt den Winter in Cape Town. Die Luft, das frische Grün, der Regen erinnern ihn an den Sommer in Cork oder Edinburgh. Oh, er will ganz sicher nicht zurück. Nein, Afrika ist jetzt seine Heimat. Und wenn er an die Vergangenheit denkt, ist er umso glücklicher über das Leben, das er sich hier aufgebaut hat und das wohl nur hier möglich ist. Und doch, Wann immer er den Sonnenschirm gegen den Regenschirm tauscht und seinen Diener anweist, den warmen, zweireihigen Mantel bereitzulegen, rührt sich etwas in seinem Herzen. Der Winter am Kap bekommt einem Iren wie ihm einfach besser als die heißen Sommermonate zwischen Dezember und März. Saiki, lass das! Der Pudel steht mit wedelndem Schwanz vor einem Korb mit Backwaren am Straßenrand. Die Herrenchacht Street führt entlang eines kleinen Kanals durch das geschäftige Zentrum Cape Towns. Die malaiische Verkäuferin lächelt verlegen und blickt stumm zwischen dem Hund, Dr. Barry, und seinem Diener hin und her. Barry nickt ihr freundlich zu, dann ruft er noch einmal, Psyche! Und endlich springt der Hund zu ihm zurück. Barry neigt den Kopf. Saya Minta Maaf, ich bitte um Entschuldigung. Er hat ein paar malaiische Phrasen gelernt. Sie helfen, wenn es darum geht, das Vertrauen von Patienten zu gewinnen. Die Frau nestelt an ihrem Sarong, dann sagt sie leise, Tida apa apa? Macht nichts? Es klingt eher wie eine Frage. Barry seufzt und nickt ihr noch einmal zu, dann setzt er seinen Weg fort. Abseits des Krankenbettes fällt es schwer, mit afrikanischen oder asiatischen Menschen zu sprechen. Sie sind es gewohnt, von Männern wie ihm wie Luft behandelt zu werden. Ein paar Schritte weiter nimmt Barry seinen Pudel schließlich auf den Arm. Zu vielfältig sind die Ablenkungen und Versuchungen in der geschäftigen Straße. Zu viele unwiderstehliche Leckereien aus der Umgebung und der gesamten britischen Welt werden vor und zwischen den bunten zweistöckigen Häusern angeboten. Gut 100 Yard von der Hout Street Bridge bemerkt er die Menschentraube. An einem der Pfeiler der kleinen Brücke stehen Soldaten und Gentlemen und streiten eifrig. Als er beinahe heran ist, bemerkt ihn einer der Uniformierten und tippt seinen Nebenmann an, der sich zu ihm umwendet und über das ganze Gesicht zu grinsen beginnt. Kurz darauf schweigt die Menge, starrt Barry an, teils belustigt, teils verlegen, teils angewidert. Sie bilden eine Gasse, um ihn durchzulassen. Da hängt ein Plakat. Große Buchstaben mit Pinsel und schwarzer und roter Farbe auf grobes Papier gemalt. Barry schafft es gerade noch, die rot geschriebenen Wörter zu lesen, dann reißt jemand das Blatt vom Pfeiler. Lord Somerset, Buggering Dr. Barry. Buggering ist ein vulgärer Begriff für homosexuellen Geschlechtsverkehr, damals als Sodomie bezeichnet. Auf dem Plakat behauptet also eine anonyme Person, sie habe am 5. des Monats Governor Somerset und dessen guten Freund James Barry beim Sex gesehen. Vermutlich hat Barry das verleumderische Plakat anders als in unserer Szene nie selbst gelesen. In einem nicht zu verifizierenden Bericht heißt es, er sei in Tränen ausgebrochen, als er von den Anschuldigungen gehört habe. Grund dazu hat er. Homosexualität, insbesondere unter Männern, ist streng verboten. Sogar die Todesstrafe kann dafür verhängt werden. Und schon das Gerücht reicht, um Karrieren zu ruinieren. Das Plakat wird über Nacht zum Stadtgespräch. Die Affäre zum größten Skandal in der Kapkolonie und zur Sensation im gesamten britischen Empire. Es kommt zu einer gerichtlichen Untersuchung. Dabei geht es ausschließlich um den Vorwurf homosexueller Handlungen. James Barrys geschlechtliche Identität wird nie in Frage gestellt. Bis heute ist nicht bekannt, ob zwischen Barry und Somerset vielleicht wirklich eine Freundschaft plus bestand, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Barry ist praktisch Familienmitglied und kein geheimer Liebhaber. Manche Historiker haben vermutet, dass Somerset Barrys Geheimnis kennt und die beiden eine heimliche Beziehung als Mann und Frau führen. Aber alle Aufzeichnungen, Briefe und Berichte von Bekannten machen auch das äußerst unwahrscheinlich. Barry weicht nie auch nur einen Schritt von seiner männlichen Identität ab und es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass Somerset oder sonst jemand in Cape Town jemals etwas anderes als einen Mann in ihm sehen. Im Rahmen der Untersuchung werden zwei Männer ermittelt, die als Autoren des Plakats in Frage kommen. Beide haben politische Motive, Lord Somerset zu schaden, und es spricht einiges dafür, dass sie in der stadtbekannten Freundschaft der beiden einfach nur einen guten Angriffspunkt für eine rufzerstörende Verleumdung gesehen haben. Die Anschuldigungen gegen Barry und Somerset werden fallen gelassen. Gerüchte bleiben. Meist redet man verschämt vom Skandal um Barrys Ehefrau, wohl wissend, dass Barry unverheiratet ist. Somerset beginnt sich von Barry zu distanzieren. Kurz darauf tritt er als Gouverneur zurück. Seit langem zweifelt man in London an seiner Amtsführung. Die Affäre macht ihn endgültig untragbar auf diesem Posten. Barry kann seine Arbeit fortsetzen. Doch sein bester und mächtigster Freund kann ihn in seinem ständigen Kampf mit dem Establishment nicht mehr unterstützen. Nach weiteren Konflikten wird er zum einfachen Assistenzchirurgen degradiert. Doch Barrys Reputation beruht nicht auf seiner Freundschaft zum Gouverneur, sondern auf seinem Können. Am 26. Juli 1826 wird James Barry in Cape Town zu einer in den Wehen liegenden Frau gerufen. Es ist ein Notfall, Komplikationen sind aufgetreten und die Hebammen ahnen, dass die Schwangere sterben wird. Frau und Baby brauchen keinen Arzt, sondern ein Wunder. Oder eben einen Arzt, der ein Wunder vollbringt. Heute kommt in Deutschland beinahe ein Drittel aller Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Tatsächlich handelt es sich um eine uralte Operationstechnik. Erste mythische Hinweise finden sich schon vor mehr als 3000 Jahren in China und Persien. Die Operation wird damals normalerweise nur durchgeführt, wenn die Schwangere während der Geburt verstorben ist oder als unrettbar gilt, denn die Überlebenschance für die Frau ist beinahe null. Wenn sie nicht während des Eingriffes an Blutverlust und den unerträglichen Qualen stirbt, wird sie das Fieber einer Infektion kurz darauf töten. Doch immer wieder werden zumindest Babys auf diesem Weg aus dem Leib ihrer toten Mutter gerettet. Erfolgreiche Kaiserschnitte, bei denen beide überleben, bleiben noch mehrere Jahrhunderte lang äußerst seltene medizinische Wunder. Und James Barry gelingt 1826 ein solches Wunder. Die Frau überlebt, das Kind überlebt und wird auf den Namen James Barry Munnick getauft. Die dankbare Familie gibt den Namen über die Generationen weiter und im Jahr 1926 wird sogar ein Nachfahre namens James Barry Munnick Herzog Premierminister von Südafrika. Über den Eingriff selbst sind wenig Details bekannt, nur, dass James Barry auf das Vernähen des Uterus verzichtet, wohl um ein weiteres Infektionsrisiko durch eine längere Operation auszuschließen. Und eins kann man auch ohne direkte Belege mit Sicherheit sagen, für die Frau war es die Hölle. Wie alle Operationen zu jener Zeit wird der Eingriff ohne Betäubung durchgeführt. Vielleicht hat man ihr Wein oder sogar etwas Opium gegeben, vielleicht ist sie von der Qual überwältigt schließlich in eine gnädige Ohnmacht gefallen. Hoffen wir es für sie. Es ist der erste zweifelsfrei belegte, erfolgreiche Kaiserschnitt mit überlebender Mutter auf dem afrikanischen Kontinent, überhaupt einer der ersten weltweit. Möglicherweise sogar der allererste, nagelt mich nicht darauf fest. Man kann sich zu dem Thema bis über beide Ohren in Quellenmaterial vergraben und wird dutzende verschiedene Antworten finden. Sicher verdankt die Mutter ihr Überleben nicht nur Glück, sondern vor allem Barrys Können und seinem Faible für Hygiene. Und vielleicht hilft ihm noch etwas anderes. Der südafrikanische Mediziner und Barry-Biograf Michael Duprez schreibt, abgesehen von seinem Fachwissen hatte er einen geheimen Vorteil. Es gab im 19. Jahrhundert keinen anderen praktizierenden Arzt oder Chirurgen auf der Welt, der aus eigener Erfahrung wusste, wie es ist, ein Kind zur Welt zu bringen. Erinnert ihr euch? Nach seinem Tod entdeckt die Bedienstete Sophia Bishop an seinem Körper Anzeichen für eine voll durchlebte Schwangerschaft. Eine oft gehörte Erklärung dafür ist düster. Möglicherweise wurde James Barry, als er noch Margaret Bulkley und gerade einmal 13 oder 14 Jahre alt war, von einem Verwandten missbraucht. Juliana, die immer als seine jüngere Schwester ausgegeben wurde, könnte in Wahrheit seine bzw. ihre Tochter sein, aber das bleibt, trotz einiger Indizien, Spekulation. Der erfolgreiche Kaiserschnitt jedenfalls ist eine Sensation. Und James Barry wird im darauffolgenden Jahr wieder zum Chirurgen befördert. . 1828, mit knapp 40 Jahren, verlässt James Barry Südafrika. 12 Jahre hat er in der Kapkolonie verbracht, nie wieder wird er so lange an einem Ort bleiben. Die britische Armee entsendet ihn zu Stützpunkten auf Mauritius, Jamaika und St. Helena. Wo immer er stationiert wird, setzt er sich für Reformen im öffentlichen Gesundheitswesen und bessere Bedingungen für Einheimische, Soldaten und Gefangene ein, initiiert Impfkampagnen und sorgt für Ärger. Sein streitbares Wesen, Streitsüchtiges, sagen manche, bringt ihn immer wieder in Konflikt mit Vorgesetzten. Auf Mauritius verlässt er unerlaubt seinen Posten, um in London den todkranken Freund Lord Somerset zu pflegen. Auf St. Helena wird er vor das Kriegsgericht gestellt wegen, Zitat, Verhaltens, das eines Offiziers und Gentlemans unwürdig ist. Es geht offenbar um einen Fall von Beleidigung. Barry wird freigesprochen, bald darauf aber erneut wegen Ungehorsams verhaftet und zur Verhandlung nach London geschickt. Auch dieser Prozess endet mit einem vollen Freispruch. 1840 wird er in den südlichsten Teil der Karibik versetzt, nach Trinidad und Tobago. Auch hier verbessert er die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und der Soldaten und wird erneut befördert zum leitenden medizinischen Offizier. 1845, mittlerweile ist er 56 Jahre alt, erkrankt er schwer an Gelbfieber. Wieder verweigert er jede Hilfe und besteht darauf, die Krankheit selbst auszukurieren. Doch er scheitert. Zwei oder mehr Krankenschwestern setzen sich über das Verbot, ihn zu besuchen, hinweg. Sie finden ihn schweißüberströmt und im Fieberdelirium in seinem Bett und pflegen ihn gesund. Dabei müssen sie sein Geheimnis entdeckt haben, doch sie schweigen. Vielleicht aus Loyalität, vielleicht weil er sie bezahlt. Das sind aber nur Vermutungen, sicher wissen wir es nicht. Nach einem Genesungsurlaub sendet die Armee ihn nach Malta, wo er wie üblich mit den Autoritäten aneinander gerät und weggelobt wird. Man versetzt ihn nach Korfu und ernennt ihn zum stellvertretenden Generalinspekteur. 1854 bricht der Krimkrieg aus. Auf der Halbinsel zwischen Schwarzem und Asowschem Meer steht eine Allianz aus Osmanischem Reich, Frankreich und Großbritannien dem Russischen Reich gegenüber. Es ist der erste moderne Krieg der Geschichte, mit Stellungskämpfen und Materialschlachten, ein Ausblick auf kommende Schrecken, vor allem den Ersten Weltkrieg. Auf Korfu ist James Barry nicht direkt von den Kriegshandlungen betroffen, doch er will sein Wissen und Können für die Verwundeten nutzen. Während meiner Dienstzeit dort wurde Russland der Krieg erklärt, schreibt er später in einem Memorandum. Und auf meinen Vorschlag an Lord Raglan und Generalinspekteur Sir Hall wurden 500 Kranke und Verwundete von der Krim nach Korfu geschickt und unter meine Obhut gestellt, von denen über 400 in ungewöhnlich kurzer Zeit gesund und einsatzbereit zurückkehrten. Ein für die damalige Zeit geradezu unglaublicher Erfolg. In der ersten Folge dieser Staffel über Florence Nightingale und ihren Einsatz für Verwundete im Krimkrieg haben wir die Zustände in den Hospitälern beschrieben. Kranke und Verwundete siechen unter unvorstellbaren hygienischen Verhältnissen dahin. Mehr Männer sterben im Krankenbett als auf dem Schlachtfeld, falls sie überhaupt in einem Bett landen und nicht auf den Gängen neben Eimern voller Fäkalien liegen. Die 500 Männer, die nach Korfu geschickt werden, haben Glück. James Barry achtet streng auf Hygiene, sauberes Wasser, frische Nahrung und gute Sanitäranlagen. Das dürfte mehr Männern das Leben gerettet haben als seine herausragenden Fähigkeiten als Chirurg. Und wo wir gerade von Florence Nightingale geredet haben, James Barry schreibt weiter: Ich selbst begab mich auf Urlaub zur Krim, wo ich etwa 3 Monate blieb und mich bei jeder Gelegenheit nützlich machte. Doch selbst im Urlaub kann er nicht aus seiner Haut. Er macht sich nützlich und er macht Ärger. Bei einem Besuch des Hospitals in Scutari bei Istanbul, wo die meisten britischen Verwundeten nach der Evakuierung von der Krim unterkommen, begegnet er Florence Nightingale. Die Krankenschwester hat den dortigen Krankenhausbetrieb reformiert, die unsäglichen hygienischen Verhältnisse verbessert und damit, wie Barry auf Korfu, unzähligen Männern das Leben gerettet. Sie hat sich wie Barry mit Autoritäten und überkommenen Traditionen herumgeschlagen. Und sie hat sich als Frau in einer Männerwelt durchgesetzt. Ich frage mich, was die beiden gemeinsam hätten erreichen können. Stattdessen kracht es. Statt in ihr eine Verbündete zu sehen, kritisiert Barry ihre Reformen und die Art und Weise, wie sie die Pflege in Scutari organisiert. Was genau ihn stört, ist kaum noch nachzuvollziehen. Grundsätzlich macht sie dasselbe wie er. aber sie macht es anders. Und vielleicht reicht das schon. Vielleicht ist es einfach nur sein schroffes Wesen und professionelle Rivalität. Jahre später schreibt Florence Nightingale an ihre Schwester Parthenope: Ich wurde in meinem ganzen Leben nicht so heruntergeputzt wie von diesem Barry, der auf ihrem Pferd saß, während ich den Hospitalplatz überquerte. In ihrem Brief setzt sie alle Pronomen in Klammern und wechselt immer wieder zwischen er und sie, unschlüssig, wie sie ihn genau adressieren soll. Die Idee, dass jemand, der mit den biologischen Merkmalen einer Frau geboren wurde, sich dennoch als Mann identifiziert, war zu dieser Zeit noch nicht verbreitet.
Das war über Jahrzehnte, man muss sagen, bis vor 20 Jahren überhaupt keine ernsthaft diskutierte Frage, war James Barry möglicherweise trans. Bestimmte Kategorien, in denen Geschlechtlichkeit und Trans verständlich formuliert werden kann, die kommen erst später auf.
Barrys letzte Versetzung im Jahr 1857 führt ihn nach Kanada. Sie ist mit einer weiteren Beförderung verbunden. Er ist jetzt Stabsarzt erster Klasse und Generalinspekteur der Krankenhäuser. Es ist der zweithöchste medizinische Rang im Empire und der Gipfel seiner Karriere. 2 Jahre später, James Barry ist inzwischen 70 Jahre alt, zwingt man ihn aufgrund seines Alters und seiner angegriffenen Gesundheit in den Ruhestand. Sicher geht es dabei nicht nur darum, ihm die wohlverdiente Ruhe zu gönnen, sondern auch endlich Ruhe vor ihm zu haben. Seine letzten Jahre verbringt er in London. Es gibt wenig Aufzeichnungen über diese Zeit. Ein- oder zweimal besucht er Freunde auf Jamaika, ansonsten lebt er zurückgezogen in einem Haus in einer Londoner Straße, die ausgerechnet seinen Geburtsnamen trägt: Margaret Street. Er stirbt am 25. Juli 1865 im Alter von 75 Jahren an einer Durchfallerkrankung. Kurz nach seiner Beerdigung erzählt die Dienstmagd Sophia Bishop der Presse von ihrer Beobachtung. Es wird vermutet, dass sie zuvor versuchte, von Barrys Hausarzt Major D.R. McKinnon ein Schweigegeld zu erpressen. Ein schöner Arzt sei er, soll sie gesagt haben, der nicht einmal bemerkt habe, dass sein Patient eine Frau sei. Die Enthüllung ist eine Sensation. Und erneut steht der Name James Barry im Mittelpunkt eines Skandals, der das ganze Empire beschäftigt. Sogar Charles Dickens schreibt einen langen Artikel über den seltsamen Fall des James Barry. Es gibt jedoch keine offizielle Untersuchung. Das Militär schließt Barrys Akten für 100 Jahre weg und bis heute gibt es nur Indizien, die Sophia Bishops Behauptung stützen. Doch wie Dr. Richard Kühl schon zu Anfang sagte, es gibt heute eigentlich keinen Zweifel mehr daran, dass Margaret Bulkley und James Barry ein und dieselbe Person waren und dass Sophia Bishop tatsächlich einen weiblichen Körper sah, wo sie einen männlichen erwartete. Bis vor gar nicht langer Zeit wurde die Geschichte fast ausschließlich als die Geschichte einer Frau erzählt, die sich als Mann ausgab, um Ärztin und Soldatin werden zu können. James Barry wurde zur Ikone der Frauenbewegung, ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Frauen dasselbe und mehr leisten können als Männer. Also eigentlich viel mehr als Männer, weil sie sich nicht nur durch Leistung auszeichnen, sondern auch gegen Vorurteile und Ungleichbehandlung durchsetzen müssen. Und unter anderem deshalb ist James Barry gar nicht so gut als Galionsfigur des Feminismus geeignet.
Es ist auch vollkommen verständlich, dass die Frauengeschichtsschreibung sich auch auf James Barry bezog. Ich habe nur den Eindruck, es gibt andere Figuren, an deren Biografien man das plausibler nachzeichnen kann. Es gibt keine einzige Situation in diesem ganzen Leben, in dem James Barry mit den Schwierigkeiten konfrontiert gewesen wäre, sich als Frau zu bewähren. Deshalb ist es so schwierig, an diesem Beispiel die Begrenzungen, die gesellschaftliche Stellung von Frauen in dieser Zeit in den Kolonien oder in der Medizin oder anderswo aufzuzeigen. Die Interpretation, die jetzt allmählich aufkommt, also die Möglichkeit, dass James Barry trans gewesen sei, ist aus meiner Sicht die einzige, die ohne so einen Nebenwiderspruch, ohne einen Widerspruch der Quellen irgendwie aufgeht.
Vielleicht zeigt die Geschichte von Margaret Bulkley und James Barry vor allem eins. Welche Türen dir offen stehen, sollte nicht von deinem Geschlecht abhängen. Welche Karriere du machst, sollte sich nach deinen Leistungen entscheiden. Und wer du bist, solltest du selbst bestimmen dürfen. Vielen Dank an unseren Gastexperten Dr. Richard Kühl und, wie immer, natürlich an euch für das Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Vielleicht wollt ihr den Podcast auch bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Damit helft ihr auch anderen, den Podcast leichter zu finden. Übrigens, wenn euch das Thema Transgeschlechtlichkeit interessiert, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. In Folge 20 von The Sex Gap, unserem Podcast über geschlechtergerechte Medizin, geht die Host Kari Kungel der Frage nach, warum in der Medizin Transpersonen nach wie vor benachteiligt werden. Wir verlinken euch den Podcast in den Infos dieser Folge. In unserer nächsten Folge geht es um Paul Ehrlich und seine Suche nach der Zauberkugel. Mit Magie hat das nichts zu tun, dafür sehr viel mit Medizin, Chemie und Biologie, mit Farbklecksen auf Billardtischen und Berliner Leierkastenmännern.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören, Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören, Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.